Puls.
Ehrengäste.
Herzlich willkommen zum Puls Festival 2017 und zum Panel Für mehr Pussy im Pop, warum das Musikbusiness weiblicher werden muss. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, um mit uns zu diskutieren. Ihr habt auch im Anschluss an dieses Panel Gelegenheit dazu, mit uns zu diskutieren und auch mit den Panelistinnen auch Fragen zu stellen. Dafür habe ich extra ein bisschen Zeit eingeräumt und ihr könnt auch persönliche Gespräche mit allen führen, denn es gibt danach noch ein Bierchen an der Bar. Genau. Ich will die Runde hier erstmal kurz vorstellen bzw. vorstellen lassen. Ich würde sagen, wir fangen bei dir an, Sophie.
Ich bin Sophie Rahmel. Ich habe 15 Jahre bei BMG gearbeitet und mich dann selbstständig gemacht als Künstlermanagerin. Ich habe zuletzt Blumentopf gemanagt, jetzt noch Sepperlot, Sammy Deluxe und Jesper Munk unter anderem.
Hallo, ich bin Mirka Lotz. Ich bin selbstständige Veranstalterin in München, unter anderem für Innen-Außenraum. Beim Kulturstrand mache ich das Booking und aber auch beim Filmfest eine Eventreihe. Und wir haben gerade in Berlin das Remake Waves Festival Netzwerk gegründet oder das erste Mal veranstaltet, das einen speziellen Fokus auf Frauen in der Musik hat.
Ich bin Katharina Adler. Ich habe sehr lange selbstständig als Produktionsleiterin und technische Leiterin für Konzerte und im Veranstaltungsbereich gearbeitet und bin mittlerweile bei Landstreicher Booking in der Funktion festangestellt.
Und da hast du zum Beispiel gerade Casper auf
Tour geleitet. Genau, komme gerade von Casper Tour zurück und andere Bands, Kraftklub, KIZ, von wegen Lisbeth, viele kleinere.
Hallo, ich bin Ina Jelitschka, ich bin A&R-Managerin bei Sony Music, beim Label Columbia, das hier in München sitzt. Und arbeite mit Künstlern wie James Arthur, Lionshead oder Antje Schumacher.
A&R, falls ihr das nicht wisst, das ist diese sagenumwobene Funktion bei den Labels, wo die quasi neue Künstler entdecken, fördern, aufbauen und dann über die Karriere hinweg begleiten.
Genau. Hallo, ich bin die Andrea und ich bin bei Gör. Das ist eine Band aus Berlin und wir machen Rockmusik. Und ich arbeite zusammen mit Laura, die neben mir sitzt.
Genau, auch Laura, wir haben zusammen 2012 die Band gegründet und waren bisher auch selbst gemanagt, haben am Anfang unsere Konzerte sozusagen selber gebucht und ja.
Und ihr tretet gleich ja auf um 23.40 Uhr, richtig?
Genau.
Im Studio 2, also
hier.
Herkommen wieder zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und dass ihr Zeit habt, mit uns zu diskutieren und Lust dazu habt. Ich bin Vanessa Schneider, ich moderiere den Plattenbau bei Puls. Das ist eine Musiksendung, die kann man jeden Tag Montag bis Donnerstag von 19 bis 22 Uhr hören. Auch wieder ab Montag. So, wir haben das Panel Für mehr Pussy im Pop genannt und das hat im Netz zu so einigen Diskussionen geführt. Mirka, du warst auch skeptisch. Warum?
Ja, es führt halt Frau sein oder Weiblichkeit auf so ein biologisches Merkmal zurück, was ja ein bisschen eine veraltete Definition ist. Und für uns ist zum Beispiel auch wichtig, dass es auch um transsexuelle und nicht-binäre Menschen da auch inkludiert sind und eben nicht nur biologisch geborene Frauen.
Ja, das wollen wir natürlich inklusiv diskutieren. Wir wollen auch non-binäre Menschen und Transmenschen mit einschließen in unsere Diskussion. Und wir wollen natürlich mit diesem Titel provozieren. Der bezieht sich auf eine Sendung, die wir vor kurzem hatten, die heißt mit Wie viel Penis steckt im Pop? Das haben meine Kolleginnen Ann-Kathrin Mittelstraß und Katja Engelhardt gemacht. Und da steckt natürlich Provokation drin im Wort und ist ein Hinhörer. Wir wollen uns hier mit dem Thema Chancengleichheit in der Musikbranche auseinandersetzen. Und wir sind in der Musikbranche zurzeit noch relativ weit weg davon. Und das muss sich ändern. Und genau darüber wollen wir hier reden. Ich mache mal hier kurz so einen Reality-Check auf der Bühne. Ihr gebt mir ein Handzeichen. Ich sage einen Satz. Und wenn es auf euch zutrifft, dann hebt ihr die Hand, ja? In meinem Job treffe ich vor allem auf Männer. Okay. Wie sieht es da bei euch im Publikum so aus? Okay, das ist erstaunlich. Ja, doch. Aber es sieht nicht ganz so schlimm aus wie auf der Bühne, wenn man das Verhältnis
hat. Das hat man schon gemerkt. Da saßen wir allein unter Männern wieder mal.
Ja, das stimmt, ja.
Bei was?
Im Backstage.
Ach so, stimmt.
Ja, muss man sich nur kurz mal umgucken und sich das bewusst machen und schon merkt man es wieder. Habt ihr das Gefühl, ihr müsst euch extra beweisen, weil ihr eine Frau seid? Ich sag mal ja, zumindest am Anfang meiner Karriere. Ja. Wie beeinflusst genau dieser Zustand eure Arbeit, also dass ihr als Frauen eher in der Unterzahl seid in eurem Job?
Also ich fand es eigentlich, ich habe es eher positiv empfunden. Also ich meine, ich habe zu einer Zeit angefangen, als man noch als Quereinsteiger da reingekommen ist. Also ich war weit und breit die einzige Frau im A&R. In der Promotion gab es schon einige Frauen, aber also ich war da die einzige und ich hatte da eher so einen Exotenbonus. Also ich fand es irgendwie ganz witzig damals. Ja. Es hat mich jetzt nicht weiter gestört, aber es war natürlich schon im Rückblick auffällig. Ja.
Wie ist das bei dir gewesen? Du bist ja auch jetzt später als Sophie quasi in den gleichen, in einen ähnlichen Beruf quasi eingestiegen.
Ich glaube, so viel hat sich dann noch nicht verändert. In den meisten Fällen sind immer noch Männer ENAs. Wir sind aber jetzt bei Sony Music mittlerweile zu dritt, verteilt auf vielleicht 11 ENAs. Was natürlich schon ein großer Fortschritt ist, von 0 auf 3 in 5 Jahren ungefähr. Aber ich muss auch sagen, es hat auch das Positive, weil als ich Praktikum gemacht habe vor 10 Jahren bei Columbia, war ich die einzige Frau in einer Runde von Männern, die vor allem Girlbands besprochen haben oder Boybands, wo ich mir dachte, okay, was kannst du mit 45 als weißer Mann zu dem Thema großartig sagen? Und ich war damals erst 18. Und da hat man schon auf mich gehört und hat mich auch so als Fan wahrgenommen oder so als Testobjekt. Und ich glaube, ich habe mich da gut angestellt und bin eigentlich auch im Unternehmen geblieben und bin jetzt schon 10 Jahre dabei und arbeite mittlerweile als Senior A&R-Manager, was noch immer großen Spaß macht.
Du hast gerade schon mal das ganz kurz angerissen, dass Männer über das Produkt entschieden haben, was aber eigentlich auf eine weibliche Zielgruppe irgendwie ausgerichtet war. Meinst du, dass diese Überzahl von Männern auch irgendwo einen Effekt auf das Produkt, was am Ende entsteht, hat?
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es natürlich auf beiden Seiten Frauen und Männern sehr einfühlsame Menschen gibt, die sich auch in ein anderes Geschlecht reinversetzen können. Aber ich glaube schon, es gibt spezifische Themen oder gerade sowas wie auch eine Konkurrenz unter Frauen, dass man vielleicht als Teenager-Mädchen nicht unbedingt sich identifizieren kann mit jemandem, der einem irgendwie gefährlich sein kann. Ich glaube, das funktioniert dann eher so, jemand, der auch mir ein Vorbild sein kann oder mit dem ich mich auch identifizieren kann. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Ding, das schwierig ist für Männer, die wesentlich älter sind, quasi zu fühlen. Weil in der Musik geht es hauptsächlich um Gefühle. Und da beide Zielgruppen, Männer und Frauen, alt und jung Musik kaufen, finde ich, ist nur natürlich, dass man in einem Label auch Entscheidungsträger hat, die jung, alt, männlich und weiblich sind. Nur so kann man sich perfekt aufstellen und nur so kann man gemeinsam erfolgreich sein.
Ist das in deinem Bereich? Hat das für dich irgendwelche Konsequenzen oder merkst du das?
Ich bin so relativ unbeholfen da so rein, weil ich große Lust drauf hatte, das zu machen und habe da relativ wenig nach links und rechts geguckt, ob es da viele andere Frauen gibt. Das war natürlich immer so, man wusste das, also man weiß das immer und so. Ich habe da aber relativ wenig drüber nachgedacht, weil ich aber auch wenig negative Erfahrungen gemacht habe. Also es war einfach nicht so ein offensichtliches Thema. Was man merkt, wenn man dann als Frau relativ jung mehr Verantwortung übernimmt in dem Bereich und auch Führungsrollen übernimmt, trifft man ja auf viele Männer, die teilweise älter sind, die das teilweise länger machen oder auch nicht unbedingt. Und da schlägt einem schon immer mal so ein bisschen arroganter Zweifel entgegen, ob jetzt die Frau, die da kommt, das jetzt genauso gut macht oder was sie da jetzt will und was sie einem jetzt sagen will. Also ich will das jetzt nicht so runterbrechen, nicht so pauschalisieren, aber ich glaube schon, dass man als Frau in der Veranstaltungstechnik mehr Kompetenz beweisen muss als ein Mann. Also Männer begegnen sich da ganz komisch auf so einer Augenhöhe und vertrauen sich, dass sie wissen, was sie tun. Und wenn man als Frau auf einmal technische Sachverhalte entscheiden oder erklären will, dann muss man erstmal den Männern beweisen, dass man das auch kann. So, das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass man ja so ein bisschen mehr Fachwissen und Kompetenz erstmal beweisen muss, bevor man tatsächlich ernst genommen wird.
Dazu gibt es übrigens auch eine McKinsey-Studie, die besagt, dass Männer befördert werden, wenn in ihnen das Potenzial gesehen wird und Frauen, wenn sie dann auch schon ein paar Dinge erreicht haben, was ich sehr interessant finde.
Was aber wiederum in der Veranstaltungsbranche, wenn man sehr lange Tage auf Produktion und viele Wochen in der gleichen Gruppenkonstellation verbringt, auch eine große Rolle spielt, ist, das sollte man nicht unterschätzen, ist tatsächlich eine große Sozialkompetenz. Und Fachwissen, es sind relativ schnell erschöpfte Fakten, auf die sich alle einigen können. Aber irgendwann kommt dann ja auch so ein Therapiecharakter zum Tragen, den man dann als Produktionsleiter auch, so eine Rolle, die man dann so einnimmt. Und ich will nicht sagen, dass man das als Frau dann vielleicht besser umsetzt oder erträgt, aber ich glaube, da ist man dann manchmal vielleicht den Männern, die dann schnell dem Lagerkoller verfallen oder so, dann wieder ein bisschen überlegen.
Das heißt, du sorgst dafür, dass es ein bisschen ausgeglichenere Stimmung da herrscht.
Das können die männlichen Kollegen auf jeden Fall auch sehr gut, aber vielleicht ist das, was, wenn man den schwereren Einstieg als Frau hatte, geht es dann vielleicht einfacher weiter. Mhm. So.
Das würde ich auch total unterschreiben. Mhm. Ja. Weil, also das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja als Managerin sehr viel mit Rap gearbeitet, also mit Rappern, amerikanische und deutsche. Und da hatte ich eigentlich auch immer das Gefühl, dass auch wenn es erstmal ein schwierigerer Einstieg war, dass dann dieser Moment kommt, wo man als Frau vielleicht mehr schon allein wegen der Sozialisierung irgendwie mehr so diese Kommunikationskompetenz mitbringt, ne, die das leichter macht, dann was zu vermitteln oder was zu erreichen, wo Männer vielleicht sofort irgendwie auf Konfrontation gehen würden gegenseitig.
Ihr habt euch gerade nicht gemeldet, weil ihr wahrscheinlich auch einfach...
Das ist, glaube ich, nur eine komische Frage für uns, weil unser Job findet ja an verschiedenen Orten statt. Und natürlich, wenn wir jetzt am Merch stehen oder sowas, treffen wir viele Frauen. Oder jetzt zum Beispiel in unserer Reisegruppe sind wir mehr Frauen als Männer. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wo uns...
Habt ihr die selber zusammengestellt? Also und extra darauf geachtet, dass es auch...
Weiß ich, also ich meine, wir hatten vorher auch männliche Freunde, die mit uns auf Tour gekommen sind. Aber irgendwie, es kam natürlich, und wir finden es irgendwie auch schon geiler, allein weil da eine Person mehr da ist, die OBs hat. Aber ja, ich glaube, es macht schon für uns einen Unterschied, aber auch so ein bisschen, wem wir einfach vertrauen. Also wir würden jetzt niemanden dafür ausschließen, wenn er jetzt keine Frau ist oder so.
Woran meint ihr, liegt es, dass es in einigen Bereichen der Musikindustrie weniger Frauen gibt? Weil wir haben ja schon mal festgestellt, dass es viele Frauen gibt, zum Beispiel in der Promotion, ja, vielleicht auch auf dem Veranstaltungsbereich ein paar mehr. Aber in der Technik gibt es wenige, auf Management-Ebene gibt es sehr wenige Frauen. Was glaubt ihr, sind die Gründe dafür, aus eurer Erfahrung?
Naja, im Einstiegsbereich gibt es ja 50-50 meistens Frauen und dann wird es halt weniger, so Mitte 30, wenn die Leute dann überlegen, kriege ich jetzt Familie, wie lässt sich das vereinbaren? Das lässt sich meistens fast gar nicht vereinbaren oder sehr schwer, außer man hat genug Geld und kann sich dann Betreuung extern leisten. Das ist sicher ein großer Faktor. Auch der Gender Pay Gap tut sicher dazu beitragen, weil wenn ich natürlich eine Familie gründe und mein Mann verdient 5-mal so viel wie ich, und ich als freier Selbstständiger komme gerade so über die Runden, dann kann ich halt nicht sagen, ja, bleib du mal daheim, auch wenn der Mann gerne zu Hause bleiben würde. Funktioniert halt nicht. Also das sind zwei sicher große Gründe, warum Frauen dann rausfallen.
Das kannst du aus deiner Erfahrung wahrscheinlich auch bestätigen.
Ja, also absolut. Die Frauen, die ich kennengelernt habe in meiner Zeit bei BMG, die wirklich in höheren Positionen waren, und da meine ich jetzt aber nicht damit Geschäftsführung oder sowas, die hatten grundsätzlich keine Kinder und keinen Mann. Also das hieß, wenn du diesen Weg gehen willst für mich, dann musst du darauf verzichten. Und das war für mich klar, dass ich das nicht möchte. Ne? Aber also ist vielleicht heute auch ein bisschen anders. Ne? Aber also da komme ich her. Ne? Dass das heißt, das Opfer musst du bringen, wenn du wirklich Karriere machen willst.
Wurde dir das direkt so kommuniziert?
Nein, überhaupt nicht. Nee, in keinster Weise. Das ist nur das, was ich gesehen habe. Ne? Also das, was ich beobachtet habe, und das ist jetzt nicht nur auf BMG beschränkt. Ja.
Ich glaube, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so die Meinung ist vom Management-Team, dass man als Frau mit Kind keine höheren Positionen einnehmen kann. Aber ich glaube, es fehlt einfach an Vorbildern. Man sieht es einfach nicht und deshalb nimmt man an, es ist tatsächlich so. Ich glaube, es liegt an uns allen, das irgendwie anzusprechen. Und ich glaube auch, dass wir momentan in einer Generation sind, wo eine Karriereleiter auch nicht unbedingt eine Leiter ist, sondern vielleicht eher ein Klettergerüst, wo man vielleicht mal auf 2-3 Jahre... Ja. sich mehr um ein Kleinkind kümmert und aber dann die Chance bekommt, wieder in der gleichen Position oder höher wieder anzufangen. Ich glaube, es ist eben dieses Privileg, das Männer haben, und das ist ihnen gar nicht bewusst, weil Privileg einfach unsichtbar ist für diejenigen, die es haben. Und ich glaube, das liegt an uns allen, diesen Dialog einfach zu führen und darauf hinzuweisen, wo Fehlstände sind. Ich glaube nicht, dass Männer grundsätzlich böse sind und einem Mann und ein Kind verbieten. Ich glaube, aber es ist ihnen vielleicht gar nicht bewusst, was das für ein Struggle ist. Und es kann ja schon helfen, so wie, keine Ahnung, keine Meetings mehr nach 15 Uhr. Oder es gibt so viele Wege, um Frauen das leichter zu machen, ein Kind und eine Familie zu haben im Job. Es sind nur ganz viele Kleinigkeiten, die da schon helfen können.
Wobei das natürlich in der Musikbranche nochmal wieder anders ist, weil wenn man als Künstler Kinder hat zum Beispiel, die auf Tour mitzunehmen oder eine Betreuung zu finanzieren oder solche Dinge, ich glaube, das ist auch ein großes Hindernis. Oder auch als Managerin mit Kindern, das zu organisieren, um die Tourneen herum, um Abendveranstaltungen herum und all diese Sachen, ist, glaube ich...
Ist auf jeden Fall, also es ist eine ganz persönliche Entscheidung, dann zu sagen, wie du schon sagtest, man muss sich das leisten können, dann einen Babysitter zu haben oder eine Nanny oder Eltern, die das irgendwie auffangen. Aber es hat auch was mit der Sozialisierung zu tun. Selbst wenn ich das für mich entscheide, dass ich das möchte, bleibt dieser fade Nachgeschmack, dass du eben nicht diese Art von Mutter bist, wie man das zu sein hat oder wie das sein soll. Und das spürt man sogar, selbst wenn man sich dafür entscheidet und sagt, ich gehe den Weg und ich setze mich darüber hinweg, hat man trotzdem immer schlechtes Gewissen.
Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, den Status quo gerade irgendwie zu ändern. Da gibt es finanzielle Anreize oder auch ideelle Förderprogramme. Und da gibt es recht viele von. Milka hat mir mal so eine Übersicht gezeigt, die sich über, ich weiß nicht, wie viele Excel-Einträge gezogen hat. Gerade auch international, regional und gerade für Frauen in der Musikbranche. Du bist jetzt beim Key Change Programm dabei. Das ist ein EU-gefördertes Förderprogramm. Ja. Kannst du das kurz erklären für uns?
Also nicht nur ich bin dabei, sondern Girls sind auch dabei. Genau. Es sind 60 Leute aus 6 Ländern, jeweils 5 Musikerinnen und 5, das nennt sich Music Innovators. Und da geht es eben darum, dass sie für mehr Gleichheit im Musikbereich sorgen wollen. Da sind viele große Festivals dabei, zum Beispiel das Reeperbahn-Festival. Und die haben sich zumindest schon mal selbst verpflichtet, bis 2022 eine 50-50-Quote für Frauen auf der Bühne zu sorgen. Und daneben soll es aber auch zu Vernetzungen kommen und ja, wir werden sehen, was noch passiert. Ja.
Was erhofft ihr euch davon?
Vor allem irgendwie mit anderen Frauen kollaborieren zu können oder sich mit denen auszutauschen, weil man ja doch auch in Deutschland irgendwie in der Musikszene immer so im gleichen Kreis bleibt und da ist jetzt der Frauenanteil irgendwie auch überschaubar. Und es wäre auch mal interessant zu sehen, wie es in anderen Ländern so ist. Und keine Ahnung, also auch nicht nur jetzt, dass es Frauen sind, aber auch allgemein von anderen Leuten zu lernen. Ihr hattet so einen Synthi-Workshop bei dem We Make Waves Festival. Sowas wäre auch cool oder zu kollaborieren und so weiter. Ich glaube, es ist schon auch echt eine coole Sache.
Also ihr glaubt auch, dass Förderung euch als Band helfen kann? Also trotz, obwohl ihr eigentlich gerne alles selber macht, so ist das was, wo ihr euch Unterstützung holen möchtet auch?
Ja. Wir haben ja auch voll viel Förderung.
Ja, ich glaube, Förderung hat die Band schon sehr lange sozusagen am Leben erhalten. So die Initiative Musik oder Music Board und sowas hat uns irgendwie finanziell auch unterstützt. Das ist jetzt so das erste Mal, dass wir uns für so ein Programm, was Frauen fördert, irgendwie beworben haben. Du hattest uns ja vorhin auch nochmal diese Übersicht da gezeigt. Ganz interessant, dass man da mit Produzentinnen auch vernetzt worden sind. Wir haben jetzt gerade unser zweites Album aufgenommen und hatten jetzt einen Produzenten dabei irgendwie und da ist uns mal so aufgefallen, dass es einfach super wenig Produzentinnen gibt, Soundfrauen und da sind wir, glaube ich, einfach total auf der Suche, weil wir glauben, dass es diese Leute gibt, also auch jetzt wie unsere Tourmanager oder irgendwie Journalisten, ich glaube, die gibt es schon, die das können, aber die sind nicht so sichtbar und ich glaube, dafür ist so ein Programm total cool, dass dann, ja, wir würden die voll gerne aufnehmen sozusagen in unser Team, ja.
Was glaubt ihr, was das verändert, wenn 50-50 auf Festivals ist? Also wenn man sich unser Line-Up jetzt dieses Jahr anguckt, das ist schon recht gut ausgeglichen, glaube ich. Wenn man mal so Plakate sich anschaut, wo alle Bands rausgestrichen werden, wo keine Frauenbeteiligung dran ist, dann sieht es ja meistens ziemlich mies aus. Das wäre beim Pulse-Festival dieses Jahr nicht so schlimm. Aber was hat das denn für einen Effekt, wenn da eine Gleichstellung, also eine Gleichheit hergestellt würde?
Ich würde sagen, dass Popmusik oder Musik im Allgemeinen halt auch sehr weit rausstrahlt in die Gesamtgesellschaft und ich glaube, wir sind 50-50 in der Gesellschaft, also sollte das auch da vertreten sein und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass eben diese Gleichheit überall sichtbar wird auch und davon abgesehen ist es ja auch einfach jede Menge unterschiedliche Hintergründe, die Frauen auch nochmal mit reinbringen, andere Perspektiven, was ja dann auch wieder zu anderen künstlerischen Output führt und ich glaube, da fehlt einfach, da geht sehr viel verloren momentan noch.
Ja. Ich glaube, besonders bei Festivals, ich meine, das fällt ja jedem auf, irgendwie, wenn man sich so ein Festival sag mal, ansieht, es werden halt oft ähnliche Bands gebucht irgendwie und das ist halt so ein, ich glaube auch schon so ein Gewohnheitsding, also wenn du dann halt dasselbe Line-Up siehst und dieselben Bands, dann fühlt es sich immer so an, als ob Bands, wo jetzt Frauen spielen, dann immer so ein, okay, das packen wir jetzt auch noch mit dazu. Also 2, 3, 4, 5 oder sowas. Und es ist aber nicht normal zu sagen, es wäre eine Besonderheit, wenn es gleich ist, aber es müsste eigentlich so sein, dass es keinen Unterschied macht. Und ich glaube auch, dass es genügend solche Bands gibt, um irgendwie die auf dem Festival zu buchen. Aber ich glaube, das ist so ein, wie nennt man das, wenn es sich immer wieder selber so anschachert. Also wenn diese Bands dann auch wieder nur in einem Magazin gefeatured werden oder wenn diese Band nur visible sind, dann bekommt die Gesellschaft oder der Musikleser bekommt nicht mal das Bedürfnis oder die Musikleserin das Bedürfnis dafür, dann so eine Band zu sehen oder so. Ich glaube schon, dass es manchmal so ein
Teufelskreis.
Teufelskreis, ja. Oder die Leute hängen halt gern mit den Leuten ab, die sie jetzt schon kennen oder sowas. Also ja, muss halt manchmal auch ein bisschen unangenehm sein.
Die Sichtbarkeit für junge Frauen und Mädchen fehlt da natürlich. Also wenn ich immer nur Männer auf der Bühne sehe oder in so Tontechnikerpositionen, wie soll ich denn auf die Idee kommen, dass ich das auch machen könnte? Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig für viele.
Das war mega cool, als wir mit Kack Motherfucker auf Tour waren. Die hatten so Hardcore junge Mädchen, so Hardcore-Fans in der ersten Reihe und wir fanden das irgendwie total cool, weil wir nie vor Mädchen spielen, die irgendwie 13, 12 Jahre alt sind. Unser Publikum ist meistens so wie alle hier.
Das war echt so süß, weil die standen sozusagen vor der Bühne und haben auf Kack Motherfucker gewartet oder vor dem Club und dann meinten die, die waren total sauer, dass wir uns da vordrängen und meinten so, nee, hier ist die Schlange und dann meinten wir, nee, wir sind die Band. Und dann waren die wirklich so, wie ihr seid die Band und so. Also bei denen war es auch total komisch, dass da jetzt so Frauen kommen. Und es war für uns dann irgendwie super cool, dass wir aus diesem, man hat ja oft das Gefühl so jetzt auch, ich meine, wahrscheinlich sind hier alle super aufgeklärt und stimmen uns alle zu in den Dingen, die wir sagen. Aber dass man dann mal so ein bisschen vor Leuten spielt, die das vielleicht noch nicht so im Kopf haben, dass man als Frau eine Gitarre in der Hand hat oder Schlagzeug spielt und so. Und das war ganz schön.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil diese Förderprogramme, von denen wir vorhin gesprochen haben, die richten sich natürlich alle an Frauen, die schon im Business drin sind und nicht die, die möglicherweise Interesse dafür entwickeln könnten. Eigentlich müsste doch so eine Musikförderung schon viel, viel früher anfangen, oder? Also im Kindesalter vielleicht, wenn es darum geht, was für ein Instrument suche ich aus? Gehe ich in den Chor oder spiele ich vielleicht Schlagzeug, so wie bei dir? Gibt es da eigentlich Förderung oder Initiativen?
Da gibt es sicher einige Initiativen, wobei einiges natürlich immer relativ zu sehen. In Deutschland, glaube ich, könnten wir schon noch einiges machen. Es gibt in Schweden ein ganz etabliertes System, das nennt sich Popkollo. Die treffen sich immer im Sommer und es ist wirklich nur auf Mädchen ausgerichtet und musizieren dann und bilden Bands und werden dann auch von Musikerinnen und von Leuten aus dem Musikbereich quasi gecoacht. Es gibt in der Schweiz Helvetia Rockt, die gehen sogar noch ein Stück weiter. Die haben in jedem Kanton haben die eine Gruppe und die können sich auch, die müssen nichts spielen können, die können da einfach ohne jegliches Vorwissen hingehen und werden dann zu Bands zusammengestellt oder können sich zusammensuchen und gehen dann auch gemeinsam auf Tour nach einem Monat direkt. Und das fand ich wahnsinnig wichtig, sowas zu machen. Dass man nicht nur eben dieses Spielen, weil das Spielen, das machen dann noch einige, aber diesen Schritt zu gehen, dass man sagt, das könnte auch ein Beruf sein. Ich glaube, der fehlt bei vielen.
Ja. War bei euch auch so, oder? Ihr habt angefangen, einfach Musik zu machen. Ich glaube, du hattest Schlagzeug irgendwann angefangen in der Schule, war das
ja,
so?
Ja, genau. Ja, ich hatte eine super coole Musiklehrerin, die Schlagzeug gespielt hat und dann einfach gesagt hat, als ich so meinte, ich hätte voll Lust, dann hat sie mich so dahinter gesetzt. Das hat auf jeden Fall geholfen und dann Schlagzeug ist auch ein super cooles Instrument, falls hier irgendjemand anfangen will, Musik zu machen, weil alle, egal wo man lebt, alle Bands brauchen immer Schlagzeuger, man findet sofort eine Band. Man muss da gar nicht so viel können und dann, aber dadurch wird man dann halt schnell besser und dann irgendwann, ja genau, war es dann irgendwie leicht, irgendwie Bands zu finden und so. Aber jetzt mit Andrea war es dann auch das erste Mal, als wir uns in Berlin kennengelernt haben, dass ich mit einer anderen Frau zusammengespielt habe und ja, irgendwie war es dann ganz anders.
Liebe auf den ersten Blick.
Das war Liebe auf den ersten Blick. Nee, aber es war schon schön, weil man irgendwie, es hat so ein bisschen, vielleicht war ich früher auch so ein bisschen zu unsicher oder sowas, aber mir hat es auf jeden Fall leichter gemacht, mit Andrea so kreativer zu sein und mich so richtig so ein bisschen auch zu öffnen und sowas, als in den Bands, die ich davor hatte. Und weil ich da irgendwie eine andere Rolle eingenommen habe. Muss jetzt aber auch nicht so sein. Ich glaube, das hat sich irgendwie einfach dann so ergeben, aber es war irgendwie schön.
Ja. Ich glaube auch, dass Frühförderung da ein großes Thema ist, weil wenn man darüber spricht, dass man 50-50 auf Festivals buchen will, muss man ja auch sagen, der Pool ist ja anders, also ist ja gar nicht so groß, aus dem man schöpft. Es gibt ja immer noch, muss man ja sagen, mehr Jungs, die irgendwie so eine Karriere als Band anstreben oder schneller weiterkommen. Ne? Also das heißt, es ist viel schwerer, überhaupt erstmal so viele weibliche Künstlerinnen zu buchen. Und ich glaube auch, dass das viel früher ansetzt. Ne? Und das hat ja auch, was man auch nicht unterschätzen darf, ihr sprecht das an mit den jungen weiblichen Fans, ne? Das, ich glaube, junge Mädchen haben ein ganz anderes Fanverhalten gegenüber süßen, attraktiven, männlichen Bands, als das ein Junge in dem Alter hat. Das muss man, also das ist ja einfach ein Fakt, ne? Dass so die Popkultur ist da, glaube ich, einfach leider immer noch so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass der junge weibliche Fan mehr T-Shirts kauft, mehr auf Konzerte geht und so. Und das ist ja auch ein Fakt, ne? Also ich glaube, das setzt wirklich viel früher an, als einfach so eine Quote dann durchsetzen zu wollen. Also man muss das erstmal schaffen, dass es überhaupt ne, dass es gleich viele Bands gibt oder annähernd gleich viele weibliche und männliche Künstler, die auch gleich ernst genommen werden. Ja. Und die auch gleich kommerziell ernst genommen werden. Ne? Also wo man es schafft, dass die gleich viel verkaufen und so.
Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es oft dieses gleich kommerziell ernst genommen zu werden, ist ganz oft auch so, dass es einfach schwerer ist als Frau in der Band. Also auch wenn du jetzt, glaube ich, alles genau gleich machen würdest, wäre es immer noch schwerer, so ernst genommen zu werden irgendwie. Ja. Und ich glaube so, das meinte ich damit mit so unangenehm, also okay, denn das Ding ist halt, die Veranstalter riskieren dann wahrscheinlich Geld oder keine Ahnung was, wenn sie pokern, das ist eine Künstlerin, die noch nicht so bekannt ist oder sowas. Aber ich glaube, es liegt auch viel daran. Also vielleicht, wenn es diese Bands schon gibt, dann gibt es halt schwer manchmal diesen Absprung, dass du halt dann etabliert wirst irgendwie. Also...
Ich gebe dem auch total recht. Ich finde auch, ganz selten werden Frauen auch als musikalischer Einfluss von anderen Bands genannt. Die Männer quasi featuren sich auch immer sehr gegenseitig. Oder dass man im Feuilleton eine Schlagzeile hat mit Lyrics von einem weiblichen Act, finde ich, kommt auch wenig oft vor. Ja. Und bei unserem Label höre ich immer wieder, oh, noch eine weibliche Singer-Songwriterin. Und ich denke mir, fuck, ja, wir haben 20, 25 männliche Singer-Songwriter am Roster und niemand sagt was drüber. Also es gibt schon so eine unterschiedliche Wahrnehmung, finde ich oft, von männlichen und weiblichen Künstlern. Und gerade als Industrie, wenn man diese Kultur verändern will, und ich gebe dir recht, zum Großteil ist es gerade so, dass dieses weibliche Phantom, aber es gibt auch, finde ich, sehr wenige Förderer in der Industrie, die dann sagen, okay, ich mache jetzt diesen weiblichen Act halt groß und ich glaube an den und ich finde andere Supporter. Da, finde ich, tun sich oft Männer einfach leichter, in einem Männerkreis einfach Unterstützung zu finden.
Ich glaube, dass da auch die Medien natürlich eine große Rolle spielen, also auch der Musikjournalismus, der natürlich auch zum Großteil besetzt ist von männlichen Journalisten. Also aus meiner Erfahrung zumindest. Und wie wir dann wiederum über weibliche Bands auch berichten. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, also ich versuche in meiner Sendung so viel wie möglich Frauen zu spielen. Ich versuche das so halb-halb zu halten. Das ist nicht die Regel im Rundfunk. Eigentlich ist es eher 70-30 ungefähr. Aber das ist gar nicht so einfach, weil, wie du schon gesagt hast, der Pool ist irgendwo beschränkt, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Bands, nur die finde ich nicht so leicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie spreche ich über die Band? Wie betitel ich den Style? Wie, gibt es einen Kanon, einen weiblichen Musikkanon? Das ist auch noch nicht so richtig da.
Wir unterhalten uns auch viel über Reviews und Schlag. Also so Titel sind immer das... Eigentlich, wenn wir Interviews machen, habe ich immer am allermeisten Angst vom Titel. Weil der Titel immer so irgendwie das Schlimmste ist. Irgendwie die Täubchen von Girl.
Aber das gab's denn wirklich schon?
Ich glaube, nee, aber öfters mal gelesen,
ja.
Oder? Egal, ich kann, weiß es gar nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber das ist so, dass letztens wurde irgendwer von Kadaver, von dieser Stoner Rock Band, wurde gefragt, so, was seine Lieblingsplatten sind, und dann hat er uns irgendwie als neue Band Lieblingsplatte und meinte so, ja, ich finde, die schreiben einfach gute Songs und die Lyrics sind irgendwie mega gut und es funktioniert voll gut, und ich so, krass. Das ist das allererste Mal, dass jemand einfach nur sowas sagt, irgendwie, so ohne irgendwas anderes. Das macht total Sinn und ich fühle mich gerade voll gut, dass das jemand irgendwie unsere Songs sagt, weil echt niemand von, keine Ahnung, Rolling Stone, Intro bis weiß ich nicht was, überhaupt jemals was über unsere Songs überhaupt geschrieben hat.
Ja, vor allen Dingen über die Texte wenig oder auch als so Songwriting, das tritt auf jeden Fall so ein bisschen in den Hintergrund und Girl-Pop und sowas
Bubblegum.
Ist Bubblegum, beste Freundinnen. Viele Musikjournalisten versuchen, glaube ich, bei uns immer irgendwas anderes zu finden, um nicht über unsere Musik reden zu müssen, so ein bisschen. Also, ja.
Was aber auch total legitim ist, dann zu sagen, ich meine, so Lady Gaga hat ja auch einen krassen Style und so weiter und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, über Kleidung zu reden und so weiter, aber es geht dann eher, dass es nicht drauf reduziert wird oder dass man genauso, wie man diese musikjournalistischen Raster auf männliche Bands nimmt, dass man das auch genauso auf Frauen oder Bands, die Frauen featuren sozusagen, macht irgendwie und das halt einfach
aber
so.
Das wollte ich auch gerade sagen, weißt du, dass diese Schubladen, in die man reingepackt wird, die sind ja nicht nur für Frauen, ne? Also bei euch ist es halt nun mal leider so oder Gott sei Dank, ihr seid welche und dann wird das irgendwie hervorgehoben, um da so ein Sonderstellungsmerkmal zu finden. Aber jetzt bei so einem Künstler wie der Jesper Munk, da kommt dann immer der Blues Wonderboy, ja, und der kann schon bald nicht mehr, ne? Aber es wird immer diese Schublade aufgemacht und damit man halt den Lesern oder den Zuhörern irgend so einen Wiedererkennungswert serviert, ja. Das ist so ein generelles Problem, finde ich.
Ja, das stimmt auch. Aber ich glaube einfach, dass wir so ein bisschen enttäuscht waren von so bestimmten Musikzeitschriften, wo man sich selber dann einfach auch mehr erhofft. Also wenn ich das irgendwie in der Badener Zeitung lese als Ankündigung für uns beim Badenfahrt-Festival oder so ein Rainers Musikblog, finde ich das irgendwie in Ordnung. Aber manchmal, wenn Platten-Reviews oder so, dann, keine Ahnung, das ist, als würde ich die Info also zum Fernsehfilm irgendwie in der Hörzu
nimmt lesen. Und sich denkt, das ist doch was, wo es ganz explizit um Musik geht.
Genau, ja, genau sowas zum
Beispiel. Und was ihr natürlich auch, glaube ich, meint, ist, dass ihr als Frauenbands immer alle zusammen in einen Topf geworfen werdet, oder? Also das sind die Girlbands, so wie auf Festivals dann die 5 Frauenbands alibimäßig dann gebucht werden und dann ist diese Ecke auch bedient. Aber ob jetzt irgendwie vom Genre her überhaupt zusammenpasst oder nicht, ist dann eigentlich, spielt eigentlich keine Rolle.
Aber es ist ja immer diese komische Sache auch, es ist ja gut, auch darauf hinzuweisen, dass jetzt weibliche Künstlerinnen gefeatured werden. Und dann bin ich manchmal auch so in der Hassliebe mit mir selber, weil ich bin so, das nervt mich gerade voll, aber es ist auch voll gut. Und irgendwie, manchmal wünscht man sich halt einfach, das Bewusstsein wäre schon da, dass man dann nicht die ganze Zeit dieses Hin- und Hergerissene irgendwie machen muss.
Female ist ja kein Genre, ne? Also Frau sein ist kein Genre. Und ich glaube, man kann ja darauf hinweisen, dass ihr Frauen seid, aber das ist ja nicht eure musikalische Selbstbeschreibung. Und ich glaube, das ist das, was man da trennen muss. Und dann kann man sagen, die Musik ist das und das. Und dann kann man auch sagen, die 2 Frauen auf der Bühne oder keine Ahnung, wie man es ausdrücken möchte, ohne dass man das halt zu einem Stil runterbricht.
Also wir haben jetzt Sichtbarkeit, Vorbilder, Vorbildfunktionen, die Förderprogramme. Wir haben über Ausbildung gesprochen oder Zugang zu musikalischen Instrumenten, zu, weiß nicht, bei dir war es in deinem Fall eher so die Technik. Du hast im Jugendzentrum angefangen. Auch das ist jetzt sehr, sehr selten eigentlich der Fall. Was wir noch nicht besprochen haben, sind quasi Mentoring-Programme oder sich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Faktor, wie man mehr Frauen ins Business reinholen kann. Mhm. Ihr habt jetzt eine Tourmanagerin mit dabei. Unterstützt ihr euch gegenseitig? Gibt es sowas auch unter Technikerinnen zum Beispiel, dass es da irgendwie Fortbildungsmöglichkeiten, Seminare, Gruppen vielleicht auch gibt?
Also tatsächlich ist mir da nichts bekannt. Nee, weiß ich nicht. Natürlich setzen so Effekte ein, ne, wenn man irgendwie in der Firma merkt, da ist jetzt irgendwie eine Auszubildende, die irgendwie Veranstaltungskauffrau wird. Gibt es ja sehr viel bei uns in der Firma auch. Ich glaube, im Büro bei uns arbeiten sogar mehr Frauen als Männer. Aber dann, wenn es nach draußen geht, sind es dann wieder, ne, wenn es auf die Produktion geht, sind es dann wieder wesentlich mehr Männer als Frauen. Und natürlich merke ich so, wenn wir jetzt eine Auszubildende oder so haben bei uns, die mich dann fragt, Mensch, ich würde so gerne mal mit auf Produktion und kannst du mir das nicht mal zeigen? Dann freue ich mich natürlich. Ne? Also dann setzt schon so ein Effekt ein, dass man, wir hatten sehr lange keinen männlichen Auszubildenden, fällt mir ein, aber würde ich wahrscheinlich bei einem Mann auch so machen, aber bei einer Frau sagt man dann so, ja klar, komm mit. Und ich erinnere mich noch, als ich da war und auch irgendwie jemand brauchte, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt. Und das macht man dann, aber dass es jetzt so organisierte Gruppen gibt, so für die Veranstaltungstechnik und Frauen, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also ist mir nicht über den Weg gelaufen.
Hätte dir das geholfen oder hättest du dir das gewünscht?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen, glücklicherweise glaube ich, auch so ein bisschen naiv an die Sache rangegangen bin und also mir das nicht so wichtig war, dass es da andere Frauen gibt. Und es tatsächlich aber auch immer um mich rum auch andere Frauen gab. Also ich war nie ganz allein. Ich habe ja auch irgendwie Veranstaltungstechnik studiert und wir waren so 50 insgesamt und es waren so 10 Frauen. Also es war nie so verschwindend gering. Also ich habe eigentlich immer links und rechts gesehen, da gibt es andere, das sind zwar weniger, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht ganz falsch, was ich mache. So. Ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass ich jemanden brauche, eine Frau brauche, die mich da so durchzieht, weil ich aber auch, muss ich fairerweise sagen, wirklich männliche Mentoren hatte, die mich da wirklich an die Hand genommen haben und die mich sehr unterstützt haben, weil auch viele Männer immer zu mir gesagt haben, Mensch, das ist super, eine Frau und wir wollen mehr Frauen. Also ich habe wirklich sehr positive Erfahrungen mit Veranstaltungstechnikern und Vorgesetzten gemacht, die das immer sehr unterstützt haben oder mich zumindest gleich behandelt haben und gesagt haben, ey, du machst einen guten Job, mach das weiter und wir unterstützen dich.
Also sollte es auch sein.
Ja, also absolut. Also ich habe nie so nach einem weiblichen Gegenüber gesucht, weil ich einfach mit den Männern, mit denen ich zu tun hatte, einfach immer sehr positive Erfahrungen gemacht habe.
So muss ich sagen, ging es mir eigentlich genauso. Also ich hatte auch das Glück, dass ich sofort einen fantastischen männlichen Mentor hatte und es mir gar nicht so gefehlt hat, ne? Aber was mir so aufgefallen ist, und also auch heute, wenn ich, also ich, wir haben jetzt einen Ausbildungsbetrieb und so, aber ich würde natürlich auch, weil da geht es wieder um diese Quote, immer die Person aussuchen, von der ich denke, sie passt am besten ins Team. Ne? Egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und da fällt mir eben oft auf, dass die Frauen mit viel weniger Selbstbewusstsein auftreten als die Männer. Also die jungen Männer, die sich vorstellen, wenn du sagst, sag mal, wie schätze dich ein auf einer Skala von 1 bis 10, dann würden die sagen, ja, 10. Und die Frauen so, ja, 5, 5,5 vielleicht. Also egal, ob sie eine 10 sind oder nicht. Und das ist was, glaube ich, was schon, also nicht nur in der Musikbranche, sondern generell, wenn man mit Selbstbewusstsein rantritt und sagt, ich kann das lernen, ja, ich habe das drauf, dann macht es natürlich sofort einen ganz anderen Eindruck. Ja. Und das ist was, ich meine, abgesehen vom Networking untereinander, unter den Frauen, ne, was ich so mitgeben könnte. Je mehr du an dich selber glaubst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand anderer auch tut. Ja.
Wie ist das bei dir?
Ich hatte auch sehr früh männliche Mentoren, aber bin ich auch erst jetzt draufgekommen, dass die meine Mentoren waren. Aber ich würde eher sagen, jemanden, der einfach gesehen hat früh, dass ich was kann und der einfach auch dafür gesorgt hat, dass ich in den richtigen Situationen am richtigen Ort bin. Und ich habe die auch immer noch. Also ich glaube, dass man sein Leben lang Leute hat, die einen auf seinem Weg begleiten und dass man immer mehr lernen muss und sich entwickeln muss. Aber wir haben auch in der Company eine Gruppe von Frauen, die sich um... Wir nennen uns 50-50, also quasi unser Ziel ist es auch, dass es einfach Diversity einfach ein wichtiges Thema in unserer Firma ist und dass für jeden die gleiche Chance besteht, egal ob er jetzt männlich oder weiblich ist, laut oder leise, ob er irgendwie an Gott glaubt oder nicht, hetero oder homosexuell, das betrifft ja nicht nur die männlich-weibliche Diskussion. Und da ist meine Erfahrung, dass wir auf offene Ohren gestoßen sind. Also unser Management-Team ist da sehr bemüht, da auch auf uns zu hören und gemeinsam Impulse zu setzen, wie man das ändern kann. Und das Ziel ist es natürlich auf allen Ebenen 50-50 zu sein, also nicht nur ganz oben, sondern ganz unten. Bei uns sind auch immer nur weibliche Praktikantinnen, es fängt ja schon da an. Wie wäre es mal mit einem männlichen Praktikant und einem weiblichen Praktikantin, einem männlichen Assistent? Es gibt bei uns fast keine männlichen Assistenten. Also wenn man das verändert, glaube ich, verändert sich auch das Bild so. Also es muss eine Assistentin nicht immer weiblich sein und es muss der Chef auch nicht immer männlich sein. Ja.
Bevor ich jetzt das Mikro ins Publikum gebe, würde ich euch nochmal alle um einen Rat bitten an Menschen, die Bock haben, in euren Bereich zu gehen oder in die Musikindustrie gehen wollen. Wer will anfangen?
Seien wir doch. Ich glaube, das mit dem Selbstbewusstsein, was du gerade angesprochen hast, ist super wichtig. Weil ich so gemerkt habe, als ich angefangen habe, irgendwie Schlagzeug zu spielen oder Gitarre, mir kam das immer vor wie so ein mysteriöses Hexenwerk, was da auf der Bühne passiert und was mir irgendwie nicht so richtig zugänglich ist. Aber wenn man dann erstmal anfängt, dann merkt man, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert oder so. Aber genau, einfach so daran zu glauben, dass man auf jeden Fall die gleiche Fähigkeit hat, so ein Instrument zu lernen und dass die auch alle genauso schlecht angefangen haben. Und ich glaube, das sage ich auch irgendwie immer wieder, dass man echt mit super wenig technischen Skills trotzdem gute Songs schreiben kann. Ich denke immer so, wir in den Proberäumen, wo wir proben, man geht da teilweise rum, das sind fast auch super viele Männerbands, die alle total technisch gut sind und so. Aber für mich klingt das eigentlich immer ziemlich langweilig und dann gibt es ein paar, also mit wenig... Wenn man ein paar Power-Akkorde schreibt, so haben wir irgendwie diese erste Platte irgendwie auch aufgenommen, kann man, glaube ich, ganz spannende Sachen machen, dass einen das nicht so abschreckt.
Ich glaube auch, dass man einfach keine Hemmschwelle mehr hat. Und ich hätte mir auch total gewünscht, irgendwie als ich jünger war, dass so... Ich glaube, Leute irgendwie in meiner ersten Band oder so, dass Leute haben immer so komisch darauf reagiert. Also vor allem so männliche Freunde, für die war das dann halt komisch oder so. Oder haben mich dann verarscht oder sowas, weil ich dann halt so rumschrei oder sowas, aber... Dass einem, jemand einem so sagt, so, hey, du bist eine 10 oder sowas, weißt du, also so, fühl dich mal geil, weil du bist geil oder sowas. Und wenn man dann so alleine ist, ist es halt manchmal scheiße. Deswegen, das meinte ich auch vorhin so irgendwie, wir waren wahrscheinlich gegenseitig unsere Mentorinnen, weil wir so gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach zusammen und es ist so egal, was die anderen denken irgendwie.
Ich würde sagen, man sollte sich im Kopf keine Limits setzen. Also nur weil es keine Frau in Führungspositionen mit 5 Kindern gibt, heißt das ja nicht, dass es du nicht schaffen kannst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da einfach schon offen im Kopf damit anfängt und dass man sich eben mit Leuten umgibt, die an einen glauben, weil das sind diejenigen, die einem weiterhelfen werden.
Also ich glaube, dass so die Veranstaltungstechnik, gerade wenn es dann so in Produktionsleitung und Verantwortung übernehmen geht, das ist schon ein Bereich, der sehr einnehmend ist. Also ich nehme das eigentlich immer mit nach Hause. Es gibt Phasen, in denen man sehr wenig schläft, kaum zu Hause ist etc. Und ich glaube, wenn man aber generell die Idee entwickelt als junge Frau oder auch als junger Mann, dass das was für einen sein könnte, setzt das schon so viel Leidenschaft für Musik und die Verbindung zur Technik voraus, dass es sich auf jeden Fall lohnt, da irgendwie dran zu bleiben und das zu verfolgen. So. Und wenn man die Leidenschaft mitbringt, dann einfach zu gucken, dass man sich Fachwissen aneignet, Kompetenz aneignet und dann kann einem nichts passieren. Ich habe den Vorteil, bei uns geht es am Ende des Tages um technische Zusammenhänge und Fakten, auf die man das wieder runterbrechen kann. Und klar, die Steine, die einem da manchmal im Weg gelegt werden, sind groß. Aber ich glaube, wenn man nicht vergisst, warum man damit angefangen hat, dann macht man da immer weiter.
Ich würde sagen, einfach probieren. Einfach mal machen. Sich nicht in seinem Kopf so zurückziehen und denken, ich kann nicht oder sondern einfach mal machen. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Und sich Gleichgesinnte suchen. Sobald man zu zweit ist, hat man einfach jemanden, der mit einem im selben Boot sitzt und mit einem am selben Strang zieht. Und das macht die Welt so viel einfacher. Sobald man irgendwie eigene Netzwerke hat, geht das alles viel schneller, einfacher.
Ich würde sagen, es gibt ja mittlerweile sämtliche Bildungswege, ne, also ganz hochoffizielle, ob das jetzt die Ausbildung ist zum Kaufmann, Kauffrau, audiovisuelle Medien oder Eventmanagement oder das zu studieren, was auch immer, das steht einem ja mittlerweile alles offen. Wenn das kein gangbarer Weg ist, dann würde ich jetzt so aus meiner eigenen Historie sagen, naja, ich bin da nicht reingekommen, dann habe ich halt Grafikerin gemacht beim Musikexpress und dann habe ich bei der Party den und den kennengelernt und der hat gesagt, ja, da gibt es doch einen Job da und da. Und dann habe ich halt den gemacht. Ne? Und dann bin ich so, also nicht so mit so einer Vorgefertigten, so, also wenn ich jetzt aber nicht da bei der Sony reinkomme, dann ist es der Weltuntergang. Ne? Sondern macht man halt irgendwas anderes und die Tür öffnet sich zu der nächsten Option. Und wie du vorher sagtest, fragen. Ne? Man kann immer sagen, kannst du mich mal mitnehmen? Also was Schlimmeres als Nein kann nicht dabei rauskommen. Und dann ist man genau da, wo man angefangen hat. Ne? Also das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Nicht aufgeben, ist, glaube ich, ein guter Rat. Ich würde jetzt mal kurz um das Mikrofon bitten. Dann könnt ihr nämlich auch noch Fragen stellen. Hat jemand eine Frage?
Hallo, ich bin Dominik. Ich stelle meine Frage an alle. Wie kann ich als jemand, der im entferntesten Sinne mit der Musikbranche zu tun hat, also sei es als Fan, der Platten kauft, Konzerttickets oder der zufällig eine Sendung bei Puls moderiert, wie kann ich mithelfen, diesen offensichtlichen Missstand zu beseitigen?
Ich würde sagen, was ganz wichtig ist, und das muss auch ich mir immer wieder so ein bisschen bewusst machen, dass man das immer wieder im Blick hat, dass es halt noch nicht ein ausgeglichener Zustand ist, sondern dass man immer wieder in sich geht und schaut, mache ich schon genug für das, was ich tun kann. Also wenn ich jetzt die Chance habe, als Plattenredakteur 50-50 zu spielen, tue ich das. Oder bin ich faul und sage, ja, das dauert dann länger, ich muss dann mehr Recherche betreiben, mache ich jetzt doch wieder die 70-30. Ne? Also die Frage ist, was kann ich immer wieder tun, finde ich, die man sich selbst stellen muss.
Ja. Ich glaube, als Musikkonsument kann man dann auch einfach anderen Leuten von der coolen neuen Band erzählen. So. Oder über deren Musik reden und nicht über deren Geschlecht. Also, oder im Plattenladen fragen nach der Platte, wenn die nicht da ist. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Wir haben so ein Album dabei, wenn du willst.
Das heißt, ne? du kannst es auch mal bei Rock am Ring auf die Facebook-Seite schreiben. Die wollte ich 2018 sehen.
Ich finde Gör richtig gut, übrigens.
Das ist ja nicht nur ein Problem der Musikindustrie, ist, ja, sondern das ist ja auch eins, das über die Musikindustrie hinausgeht. Ne? Und da wäre ja allein schon, dass du früher nach Hause gehst und das Kind betreust, damit deine Freundin oder deine Frau bis um 8, 9, 10 in der Arbeit sein bleiben kann, weil das ihrer Karriere förderlich ist, wäre ja auch das schon sehr hilfreich.
Hi, ich bin die Babsi. Ich wollte mal fragen, mehr Pussy und Pop. Ich habe verstanden, das ist ein provokativer Titel. Aber wie kann man denn eine Podiumsdiskussion unter so eine Überschrift stellen, wo man ernst genommen werden will? Ich meine, P und P, ich sehe es, aber Penis und Pussy ist halt schon was anderes.
Das stimmt.
Habt ihr den Titel vorher gewusst? Weil, also wenn ich eingeladen werden würde auf so eine Diskussion, ich glaube, ich hätte keinen Bock, weil es mir schon nicht genug wäre.
Wir sind gefragt worden, ja. Und also ich habe tatsächlich auch gesagt, ich finde es ziemlich pubertär. Ne? Aber ich bin natürlich auch aus der Branche gewohnt, dass man plakativ, also man muss provozieren und plakativ irgendwie werben für seine Veranstaltungen. Und ich habe es mir dann selber schön geredet, indem ich gesagt habe, ja, es gibt ja auch Pussy Riot, also okay, ja gut, dann.
Es ist halt ein reißerischer Titel, das kommt ja auch von einem Sender. Aber ich dachte mir, es wäre dann bescheuerter, nicht teilzunehmen und irgendwie nicht die Plattform zu nutzen und darüber zu reden.
Außerdem, wir hatten tatsächlich eine Idee dahinter. Ich meine, Pussy ist natürlich ein Schimpfwort, das aber von Frauenbewegungen wieder für sich reclaimed wird, also ne, wieder übernommen wird, um es wieder positiv zu besetzen, ob du jetzt Pussy Riot hast oder die Pussy Hats oder so weiter. Und ich glaube, es ist okay. Also ich fand es okay für mich.
Es ist ja auch auf eine Art und Weise okay, aber trotzdem ist es doch ein bisschen komisch auch, wenn man ernst genommen werden will, erstmal einen Witz zu machen, damit die anderen auch irgendwie geteased werden.
Ja, das stimmt.
Also, ja. Das trifft ja eigentlich ganz gut den Kern dieser Diskussion, weil letztendlich ist es egal, was die Verpackung ist, wichtig ist der Inhalt. Ne? Also im Prinzip ist es wurscht, was über der Diskussion drüber steht, solange man irgendwie das Gefühl hat, dass es ein wichtiges Thema ist, genauso wie es am Ende des Tages egal ist, ob du ein Mann oder eine Frau bist, wenn du gute Musik machst oder einen guten Job.
Das würde ich jetzt mal als Abschlusssatz so stehen lassen, weil der war sehr schön. Und damit sage ich Danke an Laura, Andrea, Ina, Katharina, Mirka und Sophie.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Puls Spezial.
Schöne Surferinnen bekommen am meisten Sponsoren. Freizügige Skaterinnen den größten Fame.
Man sieht es halt extrem, weil die ganzen Bikepark-Chicks, die machen halt dann coole Fotos in Tanktops, wo sie dann irgendwo runterspringen. Und die kriegen halt dann meistens von den Sponsoren sogar mehr Unterstützung.
Bei Action-Sportlerinnen steht die sportliche Leistung oft nur im Hintergrund.
Mir ist es halt leider recht schnell aufgefallen, als ich auf YouTube die ersten BMX-Videos von anderen Mädchen oder Frauen mir angeschaut habe, dass die Kommentare darunter dann recht bezogen auf das Aussehen von den Mädels halt war, anstatt dass es darum ging, was die für Tricks machen.
Das hat Einfluss auf unser Frauenbild.
Beim Actionsport ist die Frau als Sportlerin noch nicht angekommen.
Und das muss sich ändern.
Man muss öffentlich auch mal kritisch die Stimme erheben und sagen, wir Frauen sind auch da und hört uns jetzt endlich mal zu. Und es gibt viel mehr als nur Männer im Sport.
Sexismus im Actionsport. Wie Frauen ihre Möglichkeiten besser nutzen können. Puls Spezial und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. Puls.